Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. In der vergangenen Woche erst haben wir erfahren, dass das Vermögen der Deutschen in den vergangenen Jahren zwar deutlich zugelegt hat, dieses Vermögen aber höchst ungleich verteilt ist. Das ergab eine Analyse des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Wenige Tage später belegt nun eine weitere Untersuchung, dass noch etwas höchst ungleich verteilt ist, die Einkommensunterschiede in Deutschland nämlich. Sie sind auf Rekordniveau, das heißt, sie waren zuletzt so ungleich verteilt wie nie zuvor. Und daran ist auch die Politik, insbesondere die Steuerpolitik, schuld, so das WSI, das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der Hans-Böckler-Stiftung. Mehr dazu gleich. Darüber hinaus beschäftigen wir uns unter anderem mit einer der ganz großen Messen zum Immobilienmarkt und schauen auf den Bundeskongress der Industriegewerkschaft Metall sowie auf Osram. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst gehen wir auf den bereits erwähnten Verteilungsbericht ein, den das WSI heute vorgelegt hat. Einzelheiten dazu von Gudula Geuter.
Das Einkommen in Deutschland ist immer ungleicher verteilt. Jedes Jahr befragt das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung 25.000 repräsentativ ausgewählte Menschen. Demnach hält der Trend der vergangenen Jahre weiter an. Relativ gesehen nimmt die Zahl der Armen zu. Arm ist, nach dieser Definition, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens hat. 2010 waren das noch 14,2%. Die Studie untersucht Werte von Ende 2016. Da war die Zahl auf 16,7% gewachsen. Diese Entwicklung hat verschiedene Ursachen, erläutert die Hauptautorin der Studie, Dorothee Spannagel. Eine davon ist durchaus positiv. Die mittleren Einkommen sind deutlich gestiegen.
Wir haben tatsächlich in den letzten Jahren eine sehr positive Entwicklung auch bei den Löhnen. Wir haben Lohnsteigerungen, die auch nicht nur die obersten Lohngruppen betreffen, sondern die bis in die Mitte der Lohnhierarchie hineinreichen.
Menschen mit einem festen Einkommen hätten so auch inflationsbereinigt, spürbar mehr Einkommen zur Verfügung gehabt. Aber, fügt Dorothee Spannagel hinzu,
die etwa unteren 40% der Lohnbezieher oder Einkommensbezieher sind davon systematisch ausgeschlossen und kriegen von dieser positiven Entwicklung wenig bis gar nichts ab.
Allein diese Entwicklung führt bei dem relativen Armutskriterium dazu, dass die Armen außerdem immer ärmer werden.
Wenn man sich anguckt, wie viel Geld diesen Haushalten fehlt, um über diese 60% Armutsgrenze zu kommen, sieht man, dass da die sogenannte Armutslücke in den letzten Jahren deutlich angestiegen ist. Das heißt, sie sinken immer weiter nach unten.
Im Schnitt fehlten armen Haushalten 3.400 Euro im Jahr bis zur 60%-Grenze. Dass immer mehr Menschen nicht von Lohnsteigerungen profitieren, führt die Studie auf mehrere Faktoren zurück. Ein immer größerer Niedriglohnsektor, immer weniger Tarifbindung und damit typischerweise größere Einkommensspreizung auch innerhalb eines Betriebes. Zuletzt hatte die größte Ungleichheit 2005 bestanden. In den ersten Jahren danach hatten sich die Einkommen wieder mehr angeglichen. Nun ist nach den Daten der Böckler-Stiftung ein neuer Höchststand erreicht. Von Anfang an ging dabei die Schere im Osten Deutschlands weniger weit auseinander. Das bleibt auch weiterhin so. Allerdings verringert sich der Unterschied. Mit anderen Worten, die Ungleichheit im Osten wächst schneller als im Westen. Insgesamt aber steigt sie deutlich weniger schnell als noch zu Beginn des Jahrtausends. Wenig gewachsen ist der Anteil der besonders Reichen und liegt bei rund 8%, wobei der Prozentsatz der Reichen und sehr Reichen im Osten leicht gesunken, im Westen leicht gestiegen ist. Gleichwohl geht die Böckler-Stiftung davon aus, dass die Steuerpolitik der vergangenen Jahrzehnte die Spreizung begünstigt habe. Die Maßnahmen, die die Studienautoren empfehlen, setzen hier an, daneben aber vor allem im unteren Bereich, mit der Bekämpfung des Niedriglohnsektors, auch mit höheren Mindestlöhnen und mit weniger Möglichkeiten, diesen Mindestlohn zu umgehen. Hartz-IV-Leistungen sollen nach den Vorstellungen so erhöht werden, dass sie nicht mehr, wie derzeit zum Teil, unter der 60%-Marke liegen. Und, so fordert Spannagel, Beratungsangebote für Problemgruppen, etwa Menschen mit hohen Schulden oder Suchtproblemen, sollten verbessert werden.
Gudula Geuter über den Verteilungsbericht des WSI. Noch in dieser Woche, und zwar Mittwoch, will die Bundesregierung das umstrittene Klimaschutzgesetz auf den Weg bringen. Umstritten, weil Wirtschaftsverbände vor Fehlentwicklungen warnen und Umweltschutzgruppen das Ganze nicht weit genug geht. Und dann tauchte ja heute auch noch der Vorwurf auf, der Gesetzentwurf sei jetzt auch noch abgeschwächt worden. Mehr dazu von Miriam Meinhardt.
Für das Bundesumweltministerium läuft die Kritik ins Leere. Es gebe nichts, was die Klimaschutzvereinbarungen des Kabinetts in irgendeiner Weise abschwäche, sagt Jochen Flassbart, Staatssekretär im Bundesumweltministerium.
Dieses Klimaschutzgesetz nimmt nichts von dem, was politisch vor wenigen Wochen vereinbart worden ist.
Flassbart reagiert damit auf einen Bericht des Spiegels. Darin hieß es, der Gesetzentwurf zum Klimaschutzgesetz sei gegenüber der ursprünglichen Planung deutlich abgeschwächt worden. Allerdings ist nicht klar, mit welchen Plänen der Spiegel den aktuellen Entwurf verglichen hatte. Möglicherweise mit einem alten Referentenentwurf aus dem Frühjahr, vermutet das Umweltministerium. Im Fokus der Diskussion stehen die Kontrollmechanismen. Ob die sogenannten Sektorziele für die einzelnen Bereiche, wie zum Beispiel den Verkehr, die Landwirtschaft oder die Gebäude, tatsächlich eingehalten wurden. Die Kontrolle solle aber genau so stattfinden, wie es das Klimakabinett am 20. September beschlossen habe, sagt Flassbart.
Wir brechen diese Sektorziele zusätzlich herunter auf Jahresziele. Das heißt, es wird klar, welches Ministerium muss für seinen Sektor, für welches Zieljahr, welche Beiträge erreichen.
Es gäbe eine klar definierte Abfolge. Zuerst lege das Umweltbundesamt die Zahlen vor, dann werde eine Expertenkommission diese überprüfen und dann müsse das betroffene Ministerium gegebenenfalls innerhalb von 3 Monaten ein Sofortprogramm auflegen. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und Unionsfraktionschef Ralf Brinkhaus hatten zuvor erklärt, dass die Klimaschutzpläne nicht abgeschwächt worden seien. Das Umweltministerium will den Gesetzentwurf schon diesen Mittwoch ins Kabinett einbringen.
Mirjam Meinhardt und die Diskussion über das Klimaschutzgesetz. In München begann heute die Expo Real, eine Immobilienmesse, die als das bedeutendste Treffen der Branche in Europa gilt, so jedenfalls die Angaben der Veranstalter. Aus der Immobilienbranche kommen derzeit überwiegend nur gute Nachrichten. Wer hier derzeit tätig ist, der verdient sich eine goldene Nase, der wird reich, so unser aller Eindruck. In unserem Studio in München begrüße ich jetzt unseren Korrespondenten für das Bundesland Bayern, Michael Watzke. Herr Watzke, wie gut ist denn die Stimmung auf der Messe? Eher Sekt oder eher Champagner?
Also Champagner ist mir heute auf der Expo Real nicht angeboten worden, aber Sekt gab es reichlich, zum Beispiel am großzügigen Messestand der Metropolregion Frankfurt am Main. Dort gab es Sekt und Torte.
Frankfurt am Main kann sehr froh und stolz sein, dass wir viele Menschen haben, die in Frankfurt investieren. Das ist ein Zeichen dafür, dass Frankfurt am Main eine prosperierende Stadt ist. In diesem Sinne, herzlich willkommen.
Und dann gab es, wie gesagt, Prosecco und das war dann schon ein bisschen komisch, denn gerade erst ist die Stadt Frankfurt in einer aktuellen Studie der Schweizer Großbank UBS als eine Stadt mit besonders hohem Blasenrisiko genannt worden. Dieser Global Real Estate Bubble Index sah Frankfurt weltweit auf Platz 5 von 24 untersuchten Städten, dicht hinter München, noch vor Paris, New York, Singapur, San Francisco, London, Tokio. Ich habe darauf zum Beispiel Ulrich Kasper angesprochen, den Präsidenten der Industrie- und Handelskammer Frankfurt, in Bezug auf das Blasenrisiko in Frankfurt. Er sagt:
Die Sorge haben wir derzeit nicht, denn wir stellen nach wie vor fest, dass die Nachfrage bei uns im Ballungsraum Frankfurt-Rhein-Main erheblich höher ist als das Angebot. Und solange wie das der Fall ist, können wir nicht erkennen, dass es ein Leerstandsrisiko gibt, was ja das größte Problem sein könnte für die Immobilienbranche, sodass wir derzeit noch keine Immobilienblase befürchten.
Sagt Ulrich Kasper von der IHK Frankfurt. Es gibt auch andere Stimmen. Ich habe zum Beispiel mit Stefan Vogelskamp gesprochen, dem Geschäftsführer der Unternehmerregion Wuppertal-Remscheid-Solingen. Er sagt:
Ja, ich glaube, das ist in der UBS-Studie schon, finde ich, auch fundiert begründet. Wenn man sich hier auch unterhält, auch das muss man ehrlich sagen, in München, diese Einschätzung teilen hier viele. Also ich glaube, wir werden nicht überrascht sein, wenn das dann auch plötzlich ein Thema wird.
Aber über Blasen reden, das tut auf der Expo Real eigentlich niemand so richtig gern. Man schaut sich lieber die Bläschen im Prosecco-Glas an.
Also die Frage, die sich natürlich anschließt, ist jetzt, wie geht es denn weiter? Wie wird die künftige Lage beurteilt? Die Europäische Zentralbank, die wird ja die Zinsen noch einige Zeit niedrig halten. Bleibt es deshalb in der Branche bei eitel Sonnenschein?
Ja, also zumindest ist man darüber sehr froh. Ich habe mit Sven Carstensen gesprochen, Immobilienökonom der Immobilienbewertungsgesellschaft Bulwiengeser. Er sagt in Bezug auf die EZB:
Aufgrund dieses sehr, sehr billigen Geldes und der geringen Alternativmöglichkeiten bleiben die Preise hoch und werden halt auch geringe Renditen akzeptiert. Ja, wenn Sie einen Fremdkapitalzins haben von 1%, dann brauchen Sie auch nicht nur unbedingt 5%, um entsprechend wirtschaftlich zu handeln.
Sagt Sven Carstensen von Bulwiengeser.
Mhm. Bei einer Branche, die ausgelastet ist, da gibt es ja auch immer viele Schattenseiten, wie zunehmender Fusch am Bau oder auch schlicht, dass Handwerker kaum Zeit haben. Ist das auch ein Thema auf der Messe oder wird das ausgeblendet oder überdeckt durch Gewinne und noch mehr Gewinne?
Also darüber habe ich jetzt nicht viele Gespräche führen können. Was ich allerdings gehört habe, ist, dass bei vielen in der Immobilienbranche Sorge herrscht über die politischen Rahmenbedingungen, beispielsweise der Mietenstopp in Berlin oder andere Aktionen. Da gibt es in der Immobilienbranche viele, die sagen, hoffentlich kann man mit Mieten in Zukunft noch genug Geld verdienen. Eigentlich ist das Geld da, das sieht man auf dieser Messe, aber es gibt erste Sorgenfalten.
Michael Watzke über die Immobilienmesse Expo Real in München. Mit einer Forderung nach mehr Tarifbindung hat die IG Metall in Nürnberg ihren inzwischen 24. Bundeskongress eröffnet oder, wie es genauer heißt, den ordentlichen Gewerkschaftstag. Und aus Gewerkschaftssicht ist die Liste der Wünsche und Forderungen lang und wurde heute entsprechend ergänzt. Den heutigen zweiten ordentlichen Gewerkschaftstag fasst Birgit Habrath zusammen.
Ordnung muss sein, auch auf einem Gewerkschaftstag. Und so begann der Kongress heute erst einmal mit den vorgeschriebenen Berichten verschiedener Kommissionen.
Gibt es hierzu Wortmeldungen? Das ist auch nicht der Fall. Dann lasse ich abstimmen. Wer diesem Vorschlag
und
folgen
danach
möchte,
hatte der geschäftsführende Vorstand das Wort. Alle 4 Jahre muss der für seine Politik gerade stehen. Jörg Hoffmann, erster Vorsitzender der Gewerkschaft, ist für die Tarifpolitik zuständig. Er lobte die guten Abschlüsse. Ein Manko: immer noch haben die Metallbeschäftigten im Osten nicht die 35-Stunden-Woche wie ihre westlichen Kollegen.
30 Jahre nach dem Mauerfall gibt es keinen Grund mehr, dass unsere Tarifverträge in Deutschland weiter eine Grenze ziehen. Wir, die IG Metall, wird dieses Thema nicht fallen lassen.
Das Gleiche gilt für den Klimaschutz. Es gehe beides, betont der IG Metall-Vorsitzende. Umwelt schützen und Arbeitsplätze halten, auch in der Automobilindustrie. Die IG Metall sieht hier den Staat in der Verantwortung. Wer mit viel Steuergeld Banken gerettet habe, der müsse jetzt auch die Energie- und Mobilitätswende aktiv begleiten. Gerade vor dem Gewerkschaftstag machten Autobauer, aber auch Zulieferer mit Plänen zum Personalabbau von sich reden. Hoffmann griff das auf. Kein Unternehmen dürfe Arbeitsplätze in Billiglohnländer verlagern und das mit dem Strukturwandel begründen.
Und ich sage, da ist Schluss mit lustig. Das ist die Aufkündigung der Sozialpartnerschaft. Das erzeugt Widerstand. Und den haben wir und werden wir organisieren, ob bei Mali, ob bei Conti, ob bei ZF und anderen. Wir lassen unsere Zukunft nicht rauben, Kolleginnen und Kollegen. Widerstand ist eingesagt.
Den kündigte der IG Metall-Chef auch gegen rechtspopulistische und nationalistische Umtriebe an. In einigen Firmen hat das schon zu heftigen Auseinandersetzungen in der Belegschaft geführt. Hoffmann wurde angegriffen, weil er Position bezog. Doch er bleibt dabei.
Wer hetzt, der fliegt aus dem Betrieb und aus der IG Metall. Das ist unsere klare Position.
Applaus dafür vom Plenum, doch in der anschließenden Aussprache gibt ein Delegierter eines auch zu bedenken.
Wir haben auch in der Organisation ein Problem, was offen angesprochen werden muss. Wenn ich höre, wir viele Kolleginnen und Kollegen haben, die rechts wählen, weil sie nicht mehr weiter wissen oder aus welchen Gründen auch immer man Nazis wählt. Ich weiß es nicht, aber das ist unser Problem und darum müssen wir uns kümmern.
Christiane Benner, zweite Vorsitzende, sprach ein weiteres Problem an. Die neuen Beschäftigungsformen, also Click- oder Crowdworker, die ohne Arbeitsvertrag, sozial nicht abgesichert und für oft wenig Geld kleine Aufträge im Internet annehmen.
Mächtige Plattformen unterlaufen so ziemlich alle Errungenschaften, die Gewerkschaften je erkämpft haben. Wir sagen den Internetgiganten in diesem Konflikt klipp und klar, Recht und Gesetz dürfen weder am Werkstor noch beim Einloggen auf eine Internetplattform enden.
Und fürs Alter abgesichert sollten die Menschen auch sein. Dass die Rente mit 63 für langfristig Beschäftigte durchgesetzt wurde, sei auch das Verdienst der IG Metall.
Birgit Habrath über den Bundeskongress der IG Metall, der heute fortgesetzt wurde. Die Windenergie an Land soll stärker als bisher ausgebaut werden, so das Bundeswirtschaftsministerium. Wie? Mehr dazu jetzt in den Wirtschaftsmeldungen von und mit Sina Frönrich.
Noch in diesem Jahr solle es eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern geben, um Genehmigungshemmnisse abzubauen, erklärte das Ministerium. Unter anderem sollen Klagemöglichkeiten auf höhere Gerichte beschränkt werden. Außerdem wolle man neue Flächen erschließen. Windenergieprojekte an Land verzögern sich regelmäßig durch lange Genehmigungsverfahren und Klagen. Auch auf Nord- und Ostsee soll mehr Windenergie erzeugt werden, das kündigte Niedersachsens Energieministerium an. Wie gut sind Banken im Euroraum gerüstet, falls im großen Stil Geld abgezogen wird? Das wollte die Europäische Zentralbank in einem speziellen Stresstest herausfinden. Ergebnis: Etwa die Hälfte der Banken hält mehr als 6 Monate durch, ohne auf fremdes Kapital angewiesen zu sein. Die Liquiditätssituation sei komfortabel, so die EZB. Allerdings 11 Banken würden in einer Extremsituation nur weniger als 2 Monate geschäftsfähig bleiben. Die Schwachstellen sollen nun genauer geprüft werden. Die deutschen Rüstungsexporte steuern auf einen neuen Spitzenwert zu. Bis Ende September stiegen die Ausfuhrgenehmigungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 75% auf mehr als 6 Milliarden Euro. Das geht aus einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Grünen-Anfrage hervor. Die mit Abstand meisten Exporte wurden für Ungarn, Saudi-Arabien und Ägypten genehmigt. Der geplante Umbau des krisenden Stahl- und Industriekonzerns ThyssenKrupp nimmt einem Zeitungsbericht zufolge konkrete Reformen an. Die neue Konzernchefin Martina Merz wolle die Sparten Komponentenfertigung und Anlagenbau auflösen, berichtet das Handelsblatt. Zunächst könnte es Partnerschaften geben und später auch einen Komplettverkauf. Das Unternehmen wollte sich nicht dazu äußern. Die Auftragsflaute in der deutschen Industrie setzt sich fort. Im August schrumpfte das Neugeschäft um 0,6% im Vergleich zum Vormonat, erklärte das Bundeswirtschaftsministerium. Vor allem die Bestellungen aus dem Inland gingen zurück. Dagegen wurde mehr aus dem Ausland bestellt. Das Hauptzollamt Münster hat fast 2500 gefälschte Lego-Spielzeugbausätze vernichten lassen. Bei der Überprüfung einer Sendung aus China sei der Verdacht der Markenrechtsverletzung entstanden, den das Unternehmen Lego bestätigt habe, teilte die Behörde mit.
Sina Fröndrich mit den Wirtschaftsnachrichten. Bei der Parlamentswahl in Portugal haben wie erwartet die Sozialisten die meisten Stimmen geholt. Was haben sie richtig gemacht in einem Land, das ja erst seit 2014 finanziell wieder auf eigenen Beinen steht und immer noch unter enormen Schulden ächzt? Ulla Herrmann hat sich bei Finanzanalysten umgehört.
Wirtschaftlich haben die portugiesischen Sozialisten wohl alles richtig gemacht. Sebastian Fell-Lechner, Länder- und Anleiheanalyst bei der DZ-Bank.
Portugal kann sehr viele Erfolge verzeichnen beim Abbau der Neuverschuldung. Diese ist so gering wie seit Dekaden nicht. Das ist eindeutig der Regierung von Premier Costa zuzuschreiben, dass Portugal so weit gekommen ist.
Rentenhändler Arthur Brunner meint:
Portugal hat den Haushalt konsolidiert. Das Haushaltsdefizit beträgt 2018 nur noch 0,5%. Man hatte in Spitzenzeiten weit über 7%.
Gleichzeitig lockerten die Sozialisten die in der Krise verhängten Sparmaßnahmen. Zudem erhöhten sie die Bezüge von Rentnern, Beamten und den Mindestlohn. Damit hatten die Portugiesen mehr Geld im Portemonnaie, mehr für den Konsum.
Das hat dazu geführt, im ersten Schritt, dass der Exportsektor wieder besser gelaufen ist, dann aber auch über den Arbeitsmarkt der Konsum wieder besser gelaufen ist. Und das hat das Wachstum deutlich stabilisiert, im Schnitt in den letzten Jahren oberhalb des Durchschnitts der Eurozone.
Sagt Günther Welter, Fondsmanager bei Union Investment. Außerdem sparte die Regierung weiter und erhöhte indirekte Steuern wie auf Benzin oder zuckerhaltige Getränke. Die portugiesische Regierung förderte obendrein Unternehmensgründungen. So wächst die IT-Branche in Portugal rasant. Alle 3 großen deutschen Autobauer, BMW, Daimler und Volkswagen, haben mittlerweile Softwareentwicklungszentren in dem Land. Nirgendwo sonst in Europa steigt zudem die Zahl der Urlauber. So bleibt auch die Tourismusbranche eine wichtige Wachstumsstütze für Portugal. Weil gleichzeitig die Konjunktur weltweit angezogen hatte, war die Arbeitslosenquote deutlich zurückgegangen. Alles in allem, Portugal erlebte eine beispielhafte wirtschaftliche Erholung. Das haben auch die internationalen Investoren honoriert. Sebastian Fell-Lechner von der DZ-Bank.
Im Vergleich mit anderen Staaten der Eurozone sind die Anleihen immer noch riskanter als beispielsweise die von Deutschland, von den Niederlanden oder von Finnland. Innerhalb der südeuropäischen Staaten gehört aber Portugal eindeutig zu den Musterschülern.
Portugal befindet sich auf einem guten Weg, sagen die Länderbeobachter. Allerdings bescheinigen sie auch, es ist ein langer Weg. Denn nach wie vor ächzt das Land unter einem gewaltigen Schuldenberg, den es gilt, weiter abzubauen.
Börseneinschätzungen über Portugal nach der Wahl. Ulla Herrmann hat sie gesammelt. Seit Freitagabend ist bekannt, dass Osram zunächst weiterhin allein dasteht. Die geplante Übernahme durch den Chiphersteller AMS aus Österreich ist erst einmal gescheitert. Wie geht es weiter, beziehungsweise wie könnte es weitergehen bei Osram? Dieser Frage ist Viktor Goitka nachgegangen.
Osram, dieser Name gehört zur deutschen Industriegeschichte.
Hey, wie Osram. Hey, wie der.
Und zumindest vorerst bleibt er ein deutscher Konzern. Denn der österreichische Chiphersteller AMS ist mit seinem Übernahmeversuch gescheitert. 41 Euro hatte er den Osram-Aktionären geboten, doch viel zu wenige haben ihre Aktien auch eingereicht, sagt Oliver Roth von der Bank Otto Seidler.
Das Angebot war doch einigen, vielen im Endeffekt Altaktionären nicht hoch genug, sodass eben nur ein Teil der Altaktionäre tatsächlich bereit war, die Aktien zu dem Preis von 41 Euro abzugeben.
Dabei klang die Idee des Chip-Herstellers AMS ganz vielversprechend. AMS und Osram könnten ihre Kräfte bündeln. Wie das gehen sollte, weiß Industrieexperte Stefan Schöppner von der Commerzbank.
Die Österreicher sind ein Halbleiterhersteller mit starkem Fokus auf Sensorik und auf Energiemanagement. Und das passt sehr gut zu LED-Produkten, die auch Osram herstellt.
Konkret könnte das heißen, die Autolampen von Osram könnten mit den Chips von AMS zum Beispiel erkennen, ob auf der Straße Regen fällt oder Schnee. AMS findet solche Ideen weiterhin sinnvoll und will Osram auch nach der ersten Niederlage sich weiterhin einverleiben. Bei Osram-Finanzchef Ingo Bank trifft das auf zurückhaltende Reaktionen. Wir haben mit AMS nun einen neuen Anker-Aktionär, der 20% unserer Aktien hält. Wir haben sie jetzt für Gespräche eingeladen und werden mal sehen, was die Ergebnisse sind. Denn Finanzchef Bank weiß genau, AMS als größter Aktionär in der eigenen Firma, das bedeutet eine Menge Aufregung. Wie die aussehen kann, malt sich Aktienmakler Oliver Roth von Otto Seidler aus.
Nee, jetzt werden natürlich erstmal die gesamten Gremien neu besetzt. Also man wird sicherlich diskutieren über den Aufsichtsrat. Wenn man über den Aufsichtsrat und dessen Besetzung diskutiert, spricht man natürlich anschließend auch nochmal über den Vorstand.
Manche sagen, AMS könnte jetzt die Strategie ändern. Den Konzern nicht mehr mit einer feindlichen Übernahmeofferte von außen angreifen, sondern sich Tag um Tag neue Osram-Aktien an der Börse kaufen und irgendwann das Unternehmen von innen heraus regieren.
Viktor Goitgar über die zunächst gescheiterte Übernahme von Osram durch AMS, womit wir nahtlos zum Blick auf das Geschehen auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main und zu Ulrich Bartz in unserem Börsenstudio kommen. Herr Bartz, wie reagieren denn die Anleger darauf, dass Osram zunächst weiter allein dasteht?
Ja, verschnupft, das kann man deutlich sehen. Der Osram-Kurs den ganzen Tag unter Druck, jetzt am Ende des Tages nicht mehr ganz so viel wie schon zuvor, aber immer noch mit einem Minus von 3,8%. Der Übernahmepreis, den AMS geboten hat, 41 Euro, den wird man jetzt zumindest eine Weile nicht wiedersehen, so die Befürchtung der Anleger. Die Aktie, der Kurs, den sollte ich dabei auch nennen, 39,29 Euro, also deutlich unter dem Angebotskurs, der jetzt nicht zum Zuge kommt.
Osram ist aber nur ein Thema des Tages, sicherlich nicht das Thema des Tages. Was war das denn?
Ich glaube, am Ende des Tages muss man das die Aufstiegsgeschichte nennen des DAX, denn der Markt begann sehr lustlos, müde, lethargisch, aber ich glaube auch sehr nervös angesichts der schwelenden Krisenthemen Handelsstreit und Brexit. Und über den Tag hat der DAX an Fahrt gewonnen und notiert jetzt kurz vor Schluss immerhin mit einem Plus von 0,6%, deutlich über der Marke von 12.000 Punkten bei 12.088.
Und die Wahl bzw. das Ergebnis der Wahl in Portugal, hat sich das niedergeschlagen auf dem Devisen- oder dem Anleihemarkt beispielsweise?
Ja, ich glaube ein bisschen. Das hat gestützt. Portugiesische Anleihen waren gefragt. Allerdings die Kurssteigerung eher bescheiden. Die Rendite wurde dann leicht nach unten gebracht. An der Lissabonner Börse der PSI 20, also der portugiesische DAX, wenn man so will, auch leicht im Plus. Und der Euro hat vielleicht eher profitiert. Er steigt auf 1,0996. Am deutschen Rentenmarkt wusste man nicht so recht, wie man das machen sollte. Plus und Minus, auch eher bescheidene Umfänge. Die Durchschnittsrendite unverändert bei 0,59%. Minus 0,5%.
Was tut sich beim Gold?
Ja, das Gold legt zu, deutlich um rund 3 Dollar auf 1.501 Dollar jetzt am Nachmittag.
Kommen wir zurück zum Handel mit Aktien und schauen wir nun auf weitere Einzelbewegungen, nachdem wir Osram ja schon erwähnt hatten. Bayer und Glyphosat, dazu gab es neue Meldungen. Was wird denn da geredet und wie reagieren die Anleger?
Es wird geredet, dass Bayer in den USA erneut eine Klage hat vertagen lassen, anstatt um Schadenersatz zu verhandeln wegen gesundheitlicher Folgen von Glyphosat von Monsanto in dem Produkt Roundup. Und das wird als weiterer Beleg dafür gesehen, dass Bayer insgesamt vergleichen will mit den vielen Opfern. Sicher, das wird viel Geld kosten, aber viel weniger vielleicht, als wenn man alles durchverhandeln würde. Und das hat die Aktie um rund 1,8% nach oben gebracht.
Und ganz kurz, bei der Lufthansa könnten Streiks ins Haus stehen. Reagieren die Anleger?
Nein, sie gehen, beziehungsweise ich weiß es nicht, ob sie so deshalb reagieren, aber die Lufthansa-Aktie, eine der Gewinner heute, ein großer Gewinner mit seinem mehrprozentigen Plus, sicherlich keine Streikvorfreude.
Ulrich Barth schaute für uns auf den Handelstag an der Börse. Hier folgt gleich Kultur heute mit Michael Köhler. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.